Merkt, okay, ganz so souverän und cool und über allem stehend war dieser Mann gar nicht. Und dann hat man sich irgendwie in der Forschung auf eine Lesart geeinigt. Ja, er war ein prima Ehemann und ein toller Vater dieser interessanten 6 Kinder. Alles wunderbar bürgerlich, drauf und runter, ne, mit diesem Habitus. Ihr kennt doch auch ganz viele, wenn ihr Bilder von Thomas Mann kennt, dann alle im Anzug und alle perfekt
Absolut.
geschniegelt und so. Ja, also so dieser Typus, der alles im Griff hat. Seine eigene Schwiegermutter hat ihn den Pimperling genannt, weil es so ein bisschen langweilig wirkte mit ihm.
Hashtag, heute würde man sagen, Hashtag
Hashtag
Pimperling.
Pimperling,
Ja,
ja, das ist gut.
genau.
Schmetterlinge im Kopf. Der Kulturpodcast. Mit Steffen und Jo. Und Gästen.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Schmetterlinge im Kopf, eine neue Folge. Und unser heutiger Gast ist, ich hoffe, ich sage alles richtig, aber Wikipedia wird es wissen, beziehungsweise die Quellen, aus denen ich es habe, ist Literaturhistoriker und Autor. Er war bei der FAZ im Feuilleton Gymnasiallehrer, natürlich für Deutsch und Geschichte. Gastprofessor und seit 22 ist er freier Autor, hat schon früh sich mit den Manns beschäftigt, mit der Familie Mann. Auftakt war die Dissertation über Golo Mann. Und im weiteren Verlauf noch viele andere Bücher geschrieben über die Familie Mann und jetzt ein weiteres geschrieben, natürlich zum runden Geburtstag von Thomas Mann, nämlich Thomas Mann, ein Leben. Und das ist im Deutschen Taschenbuchverlag erschienen und wir haben ihn heute zu Gast. Herzlich willkommen, Tillmann Lahme.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei euch zu sein.
Ja, sehr schön, dass du es geschafft hast. Der Steffen hält es auch hoch. Ich würde es auch hochhalten, aber aus Lesbarkeitsgründen, weil ich viel öffentliche fahre, habe ich den Umschlag abgemacht. Deshalb, ich habe es im Bus heute zu Ende gelesen quasi. Ja, lieber Tillmann, schön, dass du da bist mit einem eigentlich
Bonjour.
Mit einem für mich schweren Thema. Und ich glaube, ich kann mich, dich vielleicht auch, Steffen, outen als nicht die Thomas Mann-Fans, die da total belesen sind, aber umso spannender.
Das ist absolut richtig, ja.
Aber umso spannender war es für mich, diese Biografie zu lesen. Und
ja.
Es hat mir ein wirklich, na, vielleicht können wir es klären, ein seltsames Bild von Thomas Mann verschafft. Also mit einigen Fragen. Und das die erste Frage wäre, du hast ja eine offensichtliche, eine richtige Passion für die Familie Mann. Von Geburt an hätte ich beinahe gesagt. Aber du hast eine Dissertation darüber geschrieben. Woher kommt denn diese Liebe zu den Manns? Oder diese, weiß nicht, ob es Liebe ist, diese Faszination zu den Manns?
Also irgendwie bin ich da quasi reingeraten und reingestolpert, kann ich fast sagen. Ich habe als junger, naiver Student in einem Seminar gesessen in Kiel, so mit 21 oder so. Und da bot der Professor Jürgen Elfert damals einen Lektürekurs an zu Golo Manns deutscher Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Und ich meine, wir alle kennen doch deutsche Historiker, wie die normalerweise schreiben. So, die Hälfte der Seite ist Fußnote. Und das, was so oberhalb der Fußnote stattfindet, dass, wenn man das liest, dann glaubt der Historiker einem auch irgendwie Andeutungen geben zu müssen, wie viel Staub er im Archiv eingeatmet hat. Das muss man irgendwie zu spüren kriegen oder so. So ähnlich ist das immer geschrieben, wenn man also so das wirklich ehrwürdige wissenschaftliche Werk deutscher Historiker liest. Und das war komplett anders. Ja, der war erzählerisch, der war unterhaltsam. Und bei all dem, das ist auch noch interessant war, und das Buch war ja schon ein paar Jahre alt, als wir es da gelesen haben, und da war ich sofort total neugierig. Ich habe gedacht, wer ist das? Was ist mit dem? Dass der auch noch einen berühmten Vater hat, das habe ich sozusagen erst auf dem zweiten Bildungsweg dann erfahren. Also das
okay.
wusste ich vorher noch nicht. So, und also ich wusste einfach nicht, wer Golo Mann ist. Wer Thomas Mann ist, wusste ich schon, aber nicht, dass Golo Mann in diese Reihe reingehört. Und so, und habe mich dann, naja, also ich bin, wenn man so will, durch die Seitentür in diese Familie reingeraten, habe mich eben mit Golo Mann beschäftigt, habe über den eine Staatsexamensarbeit und dann auch eine Doktorarbeit geschrieben und dann das ist dann als Biografie gedruckt worden. Und dann war ich plötzlich da mittendrin und ich kann sagen, also jedem, der da irgendwie sich mit den Manns mal beschäftigt, man gerät dann in so einen Kosmos rein, es ist wie ein Labyrinth, man kommt da so leicht nicht mehr raus. Alles sehr interessant und sehr sperrig und sehr lustig und sehr schräg und auch sehr erschreckend und so weiter, aber bunt, aber auch irgendwie schwierig.
Aber war das von vornherein, also das ist schon richtig, also damit kannst du ja schon so den ein oder anderen Campingtag verbringen. Fast 600 Seiten, war das von vornherein geplant oder auch Vorgabe des Verlags? Oder hat sich das beim Schreiben wirklich ergeben, dass du gemerkt hast, wow, okay, das wird jetzt hier ein Schiff, was ich hier bastel?
Also ich habe vor allem, wenn ihr mich vor 7 Jahren gefragt hättet oder so, oder vor 8 Jahren, da war ich nur unterwegs mit dem Vorgängerbuch, ich habe dann was über die ganze Familie geschrieben, da hätte ich immer gesagt, nee, Thomas Mann, ach komm, da gibt's doch so viele Bücher, da braucht man da kein Neues und so. Und also hätte ich eher nicht gesagt, dass ich mal eins schreibe. Und dass das überhaupt passiert ist, hängt mit den anderen Sachen zusammen. Also das ist jetzt sozusagen die Vorantwort zu deiner eigentlichen Frage. Ja, entschuldige, Steffen, dass ich jetzt so einen Umweg nehme. Aber mir ist halt bei der intensiven Beschäftigung mit den Manns, da gehören ja ganz viele dazu. Thomas, Katja, die Eltern, 6 Kinder, dieser berühmte Onkel Heinrich, wenn man jetzt aus Klaus-Mann-Perspektive guckt oder so, also der Bruder von Thomas Mann. Also unglaublich viele interessante Figuren. Und wenn man sich die anguckt, merkt man ja, die haben ja alle selber schon versucht, uns ihre Geschichte zu erzählen. Klaus Mann schreibt seine erste Autobiografie, da ist er 26.
So nämlich.
Ja, also so geht das, wenn man zu den Manns gehört. Und nur Katja Mann hat irgendwann mal gesagt, es muss ja einen in der Familie geben, der nicht schreibt. Und das bin ich. Ja, also hat sie dann auch nicht ganz eingehalten. Aber das ist schon so, die haben uns ihre Geschichte erzählt, aber wenn man da genauer hinguckt, merkt man, okay, die lügen uns aber auch ganz schön an. Die erzählen uns da ganz schön interessante Geschichten. Ne? Also in dieser Autobiografie von Klaus Mann, also da stimmt die Hälfte nicht, wenn man jetzt mal auf Fakten guckt. So als Roman ist das sehr hübsch, aber wenn man jetzt sagt, naja, hat das auch sehr viel mit der Realität zu tun? Naja, so ansatzweise. Und das haben die irgendwie alle gemacht und das hat mich neugierig gemacht. Und Thomas Mann ist natürlich der auch in diesem Fall der Meister von allem. Ja, der ist auch sehr gut darin, sich seine Geschichte zurechtzubiegen. Und dann kommen noch die Forscher dazu. Das war für mich eher so ein Erschreckerlebnis, die auch noch mitspielen bei diesem Spiel, die also ganz viele Dinge irgendwie sich so hingelegt haben, wie sie das wollten. Also zu schwul durfte Thomas Mann schon mal auf gar keinen Fall sein, selbst als man da endlich Belege dafür hatte und so. Das ist dann schon so, da war dann so ein bisschen die Neugier geweckt bei mir, da hinzugucken und so. Das ist jetzt der Weg zu diesen 600 Seiten, ja, dass ich dann doch gedacht habe, okay, jetzt will ich mal wissen, was war da wirklich los und so. Und so kam das dann zustande.
Wobei ich wollte gerade sagen, also die ganze Familie war ja eigentlich, oder Thomas Mann, um den geht es ja schlussendlich, war ja sehr drauf bedacht, vor allem sich selbst, glaube ich, weiß zu machen, was er für ein Mensch ist. Also er wollte ja nicht nur die anderen, wenn ich es richtig gelesen habe, überzeugen davon, dass er also auf keinen Fall schwul ist und dieses und jenes nicht. Er hat zu Kriegszeiten war er einmal, also ich habe mir da ein Zitat aufgeschrieben, der Tod ist kein Argument gegen den Krieg. Man stürbe sowieso, also nur weil es jetzt verzehntausendfach ist, ist es ja noch kein Argument gegen den Krieg. Er hat sich aber relativ schnell dann auch gegen den Nationalsozialismus gestemmt, aber auch nicht so ganz, wenn ich es richtig verstanden habe, aber auch nicht so ganz konkret, weil er erstmal auch seine Bücher verkaufen wollte. Also er war ja eigentlich in seiner Meinung vielleicht klar, aber in dem, was er nach außen gegeben hat, wie du sagst, ist es ja fast, also ich musste manchmal nicht lachen, aber so ein bisschen schmunzeln, weil ich hatte das Gefühl, du demaskierst ihn ja schon auch so ein ganz bisschen, aber auf eine sehr angenehme Art. Und vor allem geht es bei dir vor allem um die Homosexualität. Also da gibt es scheinbar ganz, oder hast du Briefe gefunden oder du warst derjenige, der sie ausgegraben hat. Und das war für dich ja so mit ein Leitthema bis zum Schluss, immer wieder diesen Kampf eigentlich gegen seine Lust und dem, was offiziell erlaubt ist, nach außen auszutragen. War das so mit dem Hauptgrund zu sagen, Mensch, da sind ja wirklich Belege aufgetaucht, die viele gestrichen haben. Und du hast es dann tatsächlich ja wirklich so, also ich habe das Gefühl, es ist so der Supertrooper, der auf der Homosexualität liegt und die sich ja durch sein ganzes Leben zieht.
Also es ist in der Tat so, das hat mich selbst überrascht. Wir wissen eigentlich ja schon seit vielen Jahren und es wird auch öffentlich diskutiert, dass Thomas Mann, wie sagt man so schön, homoerotische Neigungen hatte. Ja, das ist so der Begriff, der da dafür gefunden wurde. Also das habe ich ja nicht erfunden oder jedenfalls auch nicht gefunden, sondern das ist ja schon bekannt. Das ist ja auch gar nichts Neues. Was da ein bisschen überraschender ist, ist halt, wie tief das geht und wie stark ihn das geprägt hat und wo das überhaupt herkommt und so weiter. Also es gibt eine Forschungs... Wir haben übrigens vor 50 Jahren haben wir ja, also wir vielleicht nicht gerade wir drei, aber sozusagen Deutschland, hat Thomas Mann auch schon groß gefeiert. Da war der 100. Geburtstag, da war auch der Bundespräsident in Lübeck und so weiter, ne? Also großer Bahnhof und alles. Da hat man aber eher gedacht, der kann jetzt mal weg in die Klassiker-Ecke und da vor sich hin verstauben. Ne? Also da wollte man von Thomas Mann nicht viel wissen. Da war er eigentlich irgendwie der große Klassiker und zugleich der große Langweiler der Literatur, so ein bürgerlich langweiliger Autor, sozusagen die personifizierte Bügelfalte, hat sein etwas feindlich gesinnter Kollege Alfred Döblin gesagt.
Ja, so ähnlich.
Also auch Schriftsteller sind ja untereinander manchmal nicht die nettesten Kollegen. Und danach sind die Tagebücher ausgekommen. Ja, und da hat man dann überhaupt erst gemerkt, okay, ganz so souverän und cool und über allem stehend war dieser Mann gar nicht. Und dann hat man sich irgendwie in der Forschung auf eine Lesart geeinigt. Ein prima Ehemann und ein toller Vater dieser interessanten 6 Kinder. Alles wunderbar bürgerlich, drauf und runter, ne, mit diesem Habitus. Ihr kennt doch auch ganz viele, wenn ihr Bilder von Thomas Mann kennt, dann alle im Anzug und alle perfekt geschniegelt und so. Ja, also so dieser Typus, der alles im Griff hat. Seine eigene Schwiegermutter hat ihn den Pimperling genannt, weil das so ein bisschen langweilig wirkte.
Mit Hashtag, heute wird man sagen Hashtag
Hashtag Pimperling. Ja, das ist gut, Steffen. So, und wenn man aber genauer hinguckt, ja, und dann, also das war so die, und eben homoerotische Neigung, die hat er aber alle ins Werk geschoben, so Tod in Venedig und das kennen wir ja und so. Und dann gibt es noch so einen schönen Begriff dazu, da hat er sie sublimiert. Das kommt von Freud. Genau. Und das heißt dann so viel, dann ist es die homoerotische Neigung in der Literatur und da ist sie gut aufgehoben und erhöht und weg. Ja, also dann ist alles gut. Dann ist der Ehemann befreit von seinen Sehnsüchten und dann tobt sie irgendwo in der Literatur rum. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Und wenn man sich die Quellen anguckt, und vor allem die Quellen, die auch dann nicht gezeigt wurden, ja, die ich jetzt hier auswerte, also zum Beispiel das Tagebuch in der ungestrichenen Variante oder eben Briefe, die man nicht gedruckt hat, dann merkt man, naja, es ist halt, ehrlich gesagt, für uns gar nicht so überraschend wahrscheinlich, aber es ist halt das Megathema seines Lebens. Er merkt irgendwie in jungen Jahren, so wie wir alle wahrscheinlich irgendwie mit 15 gemerkt haben, man verliebt sich und ist da interessiert und möchte der Person näher kommen und so. So ist ihm das auch passiert, nur dass das bei ihm halt Mitschüler waren. Armin Martens, einer aus seiner Klasse. Mhm. Ja, und vor dem steht er und drückt ihm Liebesgedicht in die Hand und sagt ihm, dass er ihn liebt. Und da können wir uns ja vorstellen, wie er da abgefahren ist, was er da für eine Zurückweisung gekriegt hat. Und zwar nicht nur ein, ich liebe dich, ich dich nicht, sondern eben, was bist du denn für einer? Ist ja voll falsch, pervers und so. Also ne, er trifft dort sozusagen auf seinen Zeitgeist. Das können wir uns ja alle noch vorstellen. Wie ist das 1890, wenn man homosexuell ist? Und darf das nicht und weiß auch selber überhaupt noch nicht, was ist denn das überhaupt? Wen fragt man denn überhaupt in so einer Lage? Mhm. Es gibt keine Dr. Sommer-Kolumne in der Bravo, es gibt keine queere Abteilung in der Lübecker Stadtbibliothek, es gibt keinen Google, es gibt nichts. Natürlich kann er seine Eltern nicht fragen und so. Also er befragt seinen Bruder, der sagt, ja, geh doch mal ins Bordell, dann geht das weg. Und so, also es ist alles nicht so hilfreich und er muss dann wirklich mühsam überhaupt rausfinden, was ist mit mir los. Er hat dann einen Schicksalsgefährten, der von dem er rauskriegt, einen Mitschüler, der ist auch homosexuell. Das kriegen sie dann raus, vermutlich über dieses Armin-Fiasko, weil das dann jetzt so Schulhofthema gewesen sein dürfte, was Thomas Mann sich da mit seinem Liebesgedicht erlaubt hat. Und dann wissen die wenigstens voneinander, dann wissen sie aber immer noch nicht, was ist mit uns los. Und dann kriegen sie in die Hand das damalige Standardwerk der wissenschaftlichen Literatur, der Ärzte der beginnenden Sexualwissenschaft, Richard von Krafft-Ebing mit der Psychopathia Sexualis. Und das Buch erklärt die gesamte abirrende Sexualität, also nicht nur die Homosexualität, die er da die konträre Sexualität nennt, sondern überhaupt alles, was falsch ist. Es gibt ganz tolle, also alles ist falsch, was nicht zu Kindern führt. Ne? So ist die ganz einfache Definition. Da gibt es tolle Bereiche, die man auch nicht so... Den Statuenschänder gibt es eine eigene kleine Passage dazu. Also jemand, der Statuen schändet, sexuell. Also sich am steinernden Kaiser oder so vergeht, wo man sich auch fragt, na gut, das ist jetzt ein interessantes Delikt. Aber das haben die beiden natürlich, Thomas Mann, nicht so genau gelesen. Das hat ihn nicht so zentral interessiert, vermutlich. sondern eher der Abschnitt zur konträren Sexualität. Da konnte er dann also ohne jetzt Scherz und so weiter, da konnte er jetzt ganz im Ernst lesen, was damals der Stand der Wissenschaft war, was hat es denn jetzt auf sich mit meinem Ich verliebe mich in Menschen meines Geschlechts? Und die Antwort, die ist sehr lang im Buch, aber die kann ich jetzt sehr kurz machen. Die Antwort ist degenerative Hirnerkrankung. So, und ja. Genetisch bedingt und zu viel masturbieren ist übrigens in dem Buch, taucht auf jeder dritten Seite auf, nein, überhaupt masturbieren, ist also sozusagen ein zentrales Übel. Man wird schwindsüchtig, schwul und neurasthenisch, heißt das. Und so, also darf man nicht machen. Und es gibt so einen ganzen Katalog von Dingen. Man kann vielleicht gerettet werden, sagt Krafft-Ebing. Vielleicht. Mhm. Aber nur, wenn man noch eine Restneigung zum Weibe hat. Also es gibt auch Leute, die sind von vornherein verloren. Und wenn man aber diese Restneigung hat, dann möchte er diese Neigung stärken mit Hypnosetherapie und bestimmten Diätformen und eben nie wieder masturbieren, nie wieder an junge Männer denken und so. Und dann kann das klappen. Hat auch inzwischen eine gut gehende Privatklinik in Graz. Da sollen dann also alle hinkommen und ein bisschen Geld mitbringen und dann werden sie da geheilt. Und von solchen Fällen erzählt er. Und natürlich führt der Weg dann zur Frau. Ja, also das ist das Ziel. Eine Frau finden und regelmäßig koitieren. So, das ist also das, was Thomas Mann liest, als er vielleicht 18 ist. Und das ist etwas, was ihn wirklich unglaublich prägt. Denn das kommt uns ja jetzt so aberwitzig vor.
Ach, ja, weiß ich gar nicht. Man hat ja bis in die 60er Jahre und die Konversionstherapie ist ja heute noch ein Thema. Also das ist ja gar nicht so weit hergeholt und es hat sich ja in die heutige Zeit absurderweise ja fast noch gerettet.
Ich bin nur froh, also rein subjektiv, dass es mit dem vielen Masturbieren, dass man das geklärt hat. Aber davon abgesehen, also, entschuldige mal, da kann man offen drüber reden. Ich bin seit langen Jahren verheiratet. Vor allen Dingen wollte ich nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch, du bist mit deinem Buch seit, glaube ich, 15 oder 16 Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste, was ja der absolute Kracher ist. Und damit einhergehend die Frage, kann man das erklären oder fassen, dass Thomas Mann heute noch so ein großes Thema ist? Ist ja schon noch ein paar Tage her, aber heute noch vom Feuilleton geliebt und vergöttert, natürlich auch von unserer heißgeliebten FAZ. Ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen, der Otto Normalverbraucher hat vor der Literatur, vor den Büchern von Thomas Mann vielleicht noch ein bisschen Respekt und Ehrfurcht und man läuft da gerne mal dran vorbei und sagt, ah, mal gucken, vielleicht dann doch irgendwie der neue Peter Hahn.
Genau. Irgendwann lese ich mal die Buddenbrooks.
Genau. Ich lege den Peter Hahn mal weg. Kannst du das heute erklären, wie, also diese, dass das so lange anhält, die Faszination für diesen Mann und für seine Bücher?
Also er ist eine Aufgabe für jeden, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Und wir lesen in der Schule auch noch irgendwie häufig Tod in Venedig. Das ist so eines der vom Ton her schon allein, jetzt über die anderen Dinge müssen wir gar nicht reden, was da auch noch Gegenstand ist, schwierigeren Thomas Mann Literaturstücke, weil das wirklich so diesen typischen Thomas Mann Sound, den man ja sofort also parodieren könnte oder wo jeder auch eine Idee hat, diese elendlangen Sätze und sehr verschachtelt und sehr komplex, sehr intellektuell und so, also wo man irgendwie ein bisschen Sorge kriegt, ob man überhaupt versteht, wovon er da redet und so. Es ist ja auch nicht, dass er jetzt die größten Plots hat, also die unglaublichsten Kriminalgeschichten oder so, also er gehört nicht, die Action-Szenen der Weltliteratur, die machen nicht gerade bei ihm immer Stopp. Ja, das muss man schon mal ehrlich sagen. Also er hat ganz andere Qualitäten und auf der einen anderen Seite ist es eben doch so. Ja, also ich würde ja auch immer sagen, wenn mich Leute fragen, was soll ich denn da lesen? Ja, eben vielleicht nicht mit dem kompliziertesten und längsten anfangen. Es gibt ganz tolle Thomas Mann Texte, auch für junge Leute. Dann liest doch Unordnung und frühes Leid oder Mario und der Zauberer. Ganz fantastische, kürzere Texte, wo man ihn dann auch sieht und was er halt kann. Also er ist wirklich ein literarischer Magier. Ja, der so präzise Dinge beschreiben kann, Stimmungen beschreiben kann. Mario und der Zauberer ist eine Geschichte, die schon ganz früh, 1929, schon den Faschismus thematisiert. In dem Moment den italienischen, weil der schon am Ruder ist. Ja, und das beschreibt mit einer Zauberervorführung. Wir sitzen quasi als Leser dort mit in einer hypnotischen Zaubererveranstaltung. Und das Schreckliche darin ist, das ist, man merkt schon, wenn man das liest, irgendwie, das ist dämonisch und schrecklich, der Typ da vorne. Und man ist trotzdem irgendwie fasziniert. Mhm. Und genau das ist so ein bisschen der Punkt. Ne? Also er kann das, er ist ein großer, immer noch, natürlich immer noch, deswegen reden wir überhaupt über ihn, großer Literat. Und dann kommt das andere eben noch dazu, diese tolle Familie, diese unglaublich spannende Zeit, die er erlebt hat. Er wird zum Gegner Hitlers, er geht ins Exil. Und dann hat er noch diese persönliche, worüber wir jetzt am Anfang gesprochen haben, diese persönliche Dimension, diese schwierige, leidvolle Biografie. Ein Mann, der nicht lieben durfte, weil das in seiner Zeit nicht erlaubt war. Also das ist einfach unglaublich faszinierend. Alles drumherum. Ich würde da jetzt gar keinen Schwerpunkt wählen wollen. Außer wenn wir natürlich sagen, also Literatur ist irgendwie immer Literatur first. Aber es ist alles spannend.
Und war ja in seiner Zeit, wenn ich es richtig verstanden habe, durchaus missverstanden. Eben weil, wie du sagst, weil er lange Sätze gehabt hat und im Grunde schon moderne Literatur gebracht hat. Er hat ja in seinen Romanen in erster Linie auch immer so sich von seinem Seelenleid befreit. Also die Buddenbrooks, da hat er im Grunde die gesamten Lübecker durch den Kakao gezogen, seine Familie im Grunde ja auch. Ich glaube, sein Onkel hat sich da auch gerichtlich gegen gewehrt. Also er war schon jemand, der sehr von seiner umgebenden Realität im Grunde profitiert hat und alles, ja, was er jetzt vielleicht so nicht direkt sagen wollte oder auch nicht konnte, also zu Recht weißt du darauf hin, wir reden ja hier um die Jahrhundertwende. Das muss man ja immer, diesen Kontext muss man immer vor Augen haben. Also er hat ja seine Mitmenschen auch ziemlich düpiert mit seinen Romanen und seinen Schriften, oder?
Und ich glaube, die Beobachtung ist genau richtig. Und genau das wiederum ist aber das exakt Moderne an ihm. Ja. Dass er keine Rücksicht nimmt, dass er nicht es gibt ja diese frühen Bemühungen um Literatur, auch in seiner Zeit noch sehr stark, die soll dann erhöhen und die Welt schöner machen, als sie ist. Also sozusagen eine ideale Welt vorführen. Ja, die soll uns erhöhen und zu besseren Menschen machen, ein bisschen erziehen oder so. Ja, und das kommt uns ein bisschen ja wirklich alt und verstaubt vor. Das würden wir jetzt an Literatur ja nicht mehr diese Forderung stellen. Und er eben auch nicht. Er macht da nicht mit, sondern er zeigt die Menschen, wie sie sind, mit ihren Abgründen, mit ihren anderen Seiten. Und so, also alleine, wenn man sich mal anguckt, wie im Werk von Thomas Mann gestorben wird. Ja, und in Buddenbrooks zum Beispiel, das ist dann wirklich die eigene Großmutter, die er da als Vorbild genommen hat. Also ihren Tod transportiert er in Literatur, gibt diese Erlebnisse mit eben noch ein bisschen eigenem dazu einer Figur, die wiederum sehr eng angelehnt ist an diese Großmutter. Und man ist wirklich, man fürchtet um sie und dann stirbt sie. Und das ist alles sehr schauerlich und sehr genau und sehr präzise. Und das hätte niemand anderes in dieser Zeit so gemacht wie er, weil sich das keiner getraut hätte. Ja, weil das ist irgendwie so ein Thema, das macht man nicht. Und das ist doch auch hart und gemein und so weiter. Aber das macht die Tür unglaublich auf in die Weltliteratur und in unsere Moderne. Ja, weil eigentlich anders können wir es uns jetzt gar nicht mehr vorstellen. Was soll denn das? Literatur soll uns doch nicht irgendwas vormachen. Eine Welt, die es irgendwie so gar nicht gibt, sondern sie soll uns entweder das wirklich spüren lassen und uns irgendwie Türen öffnen und nicht zuschmeißen und uns so eine behagliche Honey- und Nanny-Welt zeigen.
Hast du denn momentan schon vielleicht die ein oder andere Überlegung, also tendierst du momentan eher weiterhin die Familie Thomas Mann, oder gibt es vielleicht schon neue, wo du sagst, ach, hier der Che Guevara war ein spannender Typ oder so, wo du sagst, du hast schon Leute auf dem Schirm, Künstler, Personen der Geschichte, wo du sagst, ach, über die, da würde ich mich auch gerne mal reinfuchsen.
Du meinst jetzt nächstes Thema vielleicht? Oder
ja, genau. Genau.
Ein nächstes Buch.
Genau. Ein nächstes Buch. Kann man schon was verraten?
Also es ist in der Tat so, sobald man die Manns erledigt hat, da fragt man sich sofort wieder, ja, gibt es da nicht noch andere tolle Themen in diesem Kosmos oder so. Aber in der Tat, mein Plan ist eigentlich, ich will das eine nicht ausschließen oder weiß nicht ausschließen, aber mein eigentlicher Plan jetzt ist was anderes, ganz anderes. Da spielen die keine Rolle, keiner von denen, sondern das wird sich um Gegenwartsliteratur drehen. So, und da könnte man dann höchstens sagen, das ist halt höchst interessant zu gucken, was die Leute wie Thomas Mann, es gibt ja noch ganz viele andere, ja, die so prägend sind in seiner Zeit, auch Kafka zum Beispiel, mindestens genauso wichtiger Autor seiner Zeit. Wobei das auch interessant ist, man tut ja immer so, als müsste man entweder Thomas Mann gut finden oder Kafka. Ja, also müsste man sich immer entscheiden. Die beiden gegenseitig haben sich sehr, also fast geliebt. Sie haben sich nicht gekannt persönlich, aber die Texte des jeweils anderen ja, haben sie mit Begeisterung wahrgenommen. Ja. Also Kafka saß da in Prag und hat Tonio Kröger von Thomas Mann gelesen und hat dann seinem Freund Max Brod gesagt, wir sollen bitte alles immer sofort geben, was von Thomas Mann kommt. Das sei sensationell. Und Thomas Mann hat sich sein ganzes Leben lang an immer wieder Kafka gelesen und fand das fantastisch. Das ist so dieses, ach, so kann man es auch machen. Das ist ja fantastisch und so. Ja, also, aber ich wollte sagen, wie interessant zu sehen, höchstens, um jetzt diesen Bezug noch herzustellen, wie sich Literatur auch entwickelt, verändert und welche Wege sie macht, was damals schon begann, zum Beispiel mit diesem, was wir jetzt so autofiktionales Schreiben nennen, ja, so das Schreiben über sich sehr, das dann in Literatur transformiert wird. Wenn man da auf Thomas Mann guckt, was er mit seiner Familie gemacht, mit seinem Leben, mit seinen Stoffen gemacht hat oder so, das ist ja dann auch schon so eine Linie ins Heutige. Aber er würde nochmal, also wenn ich so das mache, was ich jetzt hier plane, was ich eine Rolle spielen. Also er spielt da nicht mit. Dafür ist er dann doch schon 70 Jahre zu lange tot.
Aber wird es eine Biografie oder wird es ein Roman?
Nee, es wäre ein Sachbuch, ein erzähltes Sachbuch, das so eine Art Porträt der Gegenwart, der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur liefert.
Was ich bei Mann ja noch spannend fand, er hat ja in seiner Familie, drei seiner Kinder waren homosexuell und er hat ja auch hier und da in seinem Umfeld Homosexuelle gehabt. Wie ist er denn damit umgegangen? Also er wurde da ja direkt mit der Homosexualität konfrontiert und ich glaube, Klaus Mann hat sie auch ausgelebt, hat auch drüber geschrieben. Was mich schockiert hat, war, Klaus Mann hat sich das Leben genommen. Thomas Mann hat aber unverblümt seine Lesereise fortgesetzt und du schreibst dann, ist es nicht bekannt, ob er und wie er getrauert hat. Also wie ging er denn damit eigentlich um, dass drei seiner Kinder im Grunde das gelebt haben, was er nicht gelebt hat?
Das ist ein unglaublich schwieriges Thema und dem kann man sich auch nur ganz vorsichtig nähern, weil er zu vielen Dingen, muss ich ja mal sagen, Thomas Mann hat ja zu Lebzeiten versucht, dass er natürlich sich nicht irgendwie outet oder irgendetwas bekannt wird. Das haben wir ja schon gesehen. Er hat sowieso dagegen angekämpft. Ja.
Und es war ja auch ambivalent, oder? Weil er hat ja durchaus auch Romane geschrieben und Geschichten und Erzählungen, in denen das schon sehr deutlich wurde. Ne? Also wo man ihm das also hätte zuschreiben können, wenn man es gewollt hätte.
Ja, er ist da. Das ist vielleicht überhaupt das, was er so beherrscht wie kaum jemand anderes. Er hat wirklich ein Geheimnis zu verbergen. Und dieses Geheimnis verbirgt er nicht, indem er irgendwie keinem davon erzählt, sondern er erzählt uns dauernd davon. Ja, eigentlich in jedem seiner literarischen Texte steckt das drin. Ne? Du hast ja völlig recht. Ja, wir lesen ja dauernd davon. Und heute mit dem Wissen um seine Tagebücher und so weiter denken wir, ja, das muss man doch damals alles eigentlich schon gemerkt haben. Ja, aber er ist so clever, dass er doch immer noch so diesen fiktiven Rückzugsraum hat. Es ist zum Beispiel, es war mir auch gar nicht so klar, der Tod in Venedig. Der erzählt die Geschichte, wie sich da ein arrivierter, berühmter Schriftsteller auf eine Reise nach Venedig begibt und dort in einen jungen Mann, einen jungen Knaben, einen 14-Jährigen verliebt und dann überhaupt nicht mehr von dem lassen kann. Und dann gerät er da irgendwie in so einen Sog, spricht ihn nie an, es wird keine Liebesgeschichte draus, aber es ist so eine Verfallenheit. Und er bleibt dann in der Stadt, dann bricht die Cholera aus und dann stirbt er an der Cholera, weil er auch natürlich alle Warnsignale nicht mehr wahrnimmt, sondern da bleibt. So, man kann ja sagen, das ist der gewissermaßen einer der frühesten, vielleicht überhaupt der früheste homoerotische, das ist ja kein Roman, also die homoerotische Novelle der deutschen Weltliteratur. Und so würden wir das ja jetzt sehen, ne? So klare Bezüge auch auf den Autor selbst. Es ist damals von gerade denen, die so wie jetzt vielleicht als homosexuelle Aktivisten sehen würden, so Magnus Hirschfeld und sein Institut und so, die sich bemüht haben um Liberalisierung, ja, und die darum, dass man Homosexualität als gleichrangig und gleichwertig anerkennt, ja, die haben das als Angriff auf die Homosexualität gelesen. Und zwar warum? Ja, weil erstens traut er sich natürlich nicht zu einem echten Liebesleben und zweitens stirbt er wie zur Strafe für die falsche Liebe am Ende elendiglich an der Cholera. Also auch das ist irgendwie so ein komplexes Verhältnis. Wir lesen das eben vielleicht jetzt mit einem anderen Wissen um Thomas Mann. Damals musste er sich dagegen wehren, dass die Leute ihn damit quasi als Gegner wahrgenommen haben.
Mhm. Naja, 100 Jahre später ist man schlauer, ja.
Aber wie, er hat 1929 hat er den Literaturnobelpreis bekommen für die Buddenbrooks, hat sich dann aber quasi geärgert darüber, dass es nicht für den Zauberberg war. Weiß man, warum das so war? Also hätte auch einfach sagen können, alles klar, Jackpot, wir sind im grünen Bereich. Warum hat er sich da so geärgert, dass es nicht für den Zauberberg war?
Also über den Jackpot hat er sich natürlich gefreut. Er hat da jahrelang drauf hingearbeitet, regelmäßig. Hat nach außen hin immer so cool getan. Er interessiert mich gar nicht. Das wäre viel zu krachend, diese Ehrung und so. Und in Wirklichkeit hat er so derartig die Strippen gezogen und jeden, der da, dem er Einfluss zugetraut hat, irgendwie mit Briefen bombardiert und soll doch was für ihn tun und so. Also es war ihm so wichtig, dieser Preis. Und es war halt so ein kleiner Schönheitsfehler, dass die Jury gesagt hat, wir geben ihn jetzt für sein Erstlingswerk, der jetzt dann ja aber auch schon 28 Jahre alt war und er hatte manches zwischendurch geschrieben. Jetzt war gerade vorher der Zauberberg, also wirklich der zweite, gab noch dazwischen noch einen Roman, aber den können wir jetzt hier nicht so richtig zählen, weil er nicht auf dieser Höhe und in diesem Rang ist. Aber der Zauberberg ist nun wirklich ein fantastischer Roman, unglaublich gut aufgenommen worden. Und der war gerade erschienen vor wenigen Jahren und man gibt ihm den trotzdem so ganz, man hätte ihn auch für sein Gesamtwerk geben können oder so. Man sagt dann, nein, für die Buddenbrooks. Das war schon irgendwie, hat das schon ein bisschen als Fußballerdeutsch würden wir sagen, als Blutgrätsche aufgefasst und hat sich dann gewehrt und dann gesagt, naja, so haben sie es natürlich nicht gemeint, sie wollten mich natürlich doch für mein Gesamtwerk auszeichnen und so hat es einfach so umgedeutet. Das liegt, wenn man die Akten jetzt genauer sich anguckt, die sind noch nicht so lange freigegeben, die Akten der Jury in Stockholm, ja, wenn man die sich anguckt, dann ist das ziemlich unangenehm. Weil, also unangenehm ehrlich gesagt für die Jury, ja, wenn wir da drauf gucken. Das war ein ziemlich nationalistischer Haufen. Und denen hat der Wandel von Thomas Mann, über den wir vorhin ja schon ganz kurz mal gesprochen haben, zum Demokraten überhaupt nicht gefallen. Ja, die wollten den reaktionären Thomas Mann, den, der das Kaiserreich verteidigt, der gegen Demokratie ist und so, die wollten den auszeichnen. Und die haben deswegen Buddenbrooks, sie hätten eigentlich auch, wenn sie sich mehr getraut hätten, dann hätten sie sogar gesagt, für die Betrachtung eines Unpolitischen, diese unglaubliche Verteidigung, die nachher sehr unangenehm war, die auch sehr unangenehm, du hast da vorhin daraus zitiert, ne, mit diesen schrecklichen Verteidigungen des Krieges und auch deutscher Kriegsverbrechen, Überfall des neutralen Belgien und so weiter und so weiter. Ne? Also das wollten die eigentlich auszeichnen und der Zauberberg galt ihnen als Dokument des gewandelten, demokratischen Thomas Mann und deswegen den nicht. So, also das ist schon, also das hat er nicht angenommen und ja gut, ich meine, er hat den Nobelpreis, wofür auch immer.
Der Zauberberg wurde ja fortgeführt, hätte ich beinahe gesagt, von Heinz Strunk. Hast du den gelesen? Der Zauberberg 2?
Ich finde, Heinz Strunk ist so ein fantastischer Autor und habe so sehr gelacht. Und so. Das hat natürlich in Wirklichkeit mit dem Zauberberg jetzt mal nur so am Rande zu tun, aber es ist halt sehr viel Heinz Strunk. Und Heinz Strunk hat ja auch mal quasi die Tagebücher von Thomas Mann fortgeführt. Ja, der hat mal so ein Parodieprojekt gemacht. Also Tagebücher Thomas Mann sind ja auch berühmt dafür, dass er so sehr um sich kreist und also alles bis hin zu seiner Darmtätigkeit und so, also ganz genau aufschreibt. Und also niemand ist so genau wie ich und so. Und dann hat Heinz Strunk das mal nachgemacht. Das heißt, glaube ich, nach Notar zu Bett oder so, so ähnlich. Ja. Und das ist, glaube ich, das startet als Parodie und dann gerät er in so einen Sog hinein, dass er merkt, das ist doch irgendwie ganz lustig und ganz interessant, wenn man sich so genau beobachtet und so. Also in gewisser Weise steckt dann doch wieder ein ganz klein bisschen Thomas Mann drin. Und ich denke, mit Zauberwerk 2 ist es auch so ähnlich. Ja, erst geht's so los als kleiner Scherz und ein bisschen Strunk meets Thomas Mann und so weiter. Und dann kommt da doch irgendwie was raus. Also ich finde, das ist ein unglaublich anregender, interessanter Autor.
Ich lese gerade noch ein Zitat, das ich aus seinem Buch rausgeschrieben habe.
Ich würde dir mal schon mal kurz ein Set-Foto machen, dass man glaubt, dass wir im Schweiße unseres Angesichts, Entschuldigung, dass wir beisammen saßen und haben einen Podcast aufgenommen.
Bei 43 Grad im Schatten. Ich muss sowieso sehr schmunzeln. Ich finde, du schreibst das sehr leidenschaftlich und ich kann es wirklich jedem empfehlen. Es ist natürlich harter Tobak. Es ist kein Heinz Strunk, Zauberwerk 2. Es ist kein Easy-Roman, es ist eine Biografie. Und dann nochmal die Frage, wie geht man eigentlich ran an so eine Biografie? Also man kann jetzt ja nichts erfinden oder sagen, ach, den lasse ich jetzt mal dies und jedes machen. Man muss ja an harte Fakten halten und trotzdem hatte ich bei der Biografie wirklich ganz, also ich fühlte mich abgeholt. Ich hatte ein bisschen einen Schiss, muss ich sagen. Die ersten 50 Seiten dachte ich, ach, oh je, mal gucken, hoffentlich schaffe ich es irgendwie, aber ich wurde sofort reingezogen.
Hoffentlich kommen noch mehr Bilder.
Und ich habe auch so diese Leidenschaft und auch diesen Spaß gespürt, den du im Grunde an dem Thomas Mann hast. Und du hast auch, also ein Zitat aus dem Buch noch, Thomas Manns Kunst besteht darin, sich zu wandeln, ohne jemals den Anschein zu erwecken, sich je geirrt zu haben. Das fasst vielleicht nochmal das zusammen, was du jetzt schon mehrmals gesagt hast. Und den Eindruck hatte ich halt auch.
Ja, da ist er wirklich ein großer Künstler. Das muss er schon zugestehen. Also auf welchen Wegen er unterwegs ist in seinem Leben, sowohl literarisch als eben auch politisch, das hast du ja vorhin schon angedeutet. Und dann, also er macht ja wirklich eine 180-Grad-Wendung durch, was ja meinen absoluten Respekt hat. Ja, wenn man gewissermaßen wirklich so ein absoluter Reaktionär ist gegen alles Moderne im Politischen und dann plötzlich merkt, ich liege hier falsch. Ja, es gab ja eine große Bewegung in Deutschland, die auch in der Weimarer Republik total dagegen war. Er wäre ja nicht einsam gewesen oder so. Er hätte sich denen ja anschließen können. Das wäre eigentlich auf seiner Linie gewesen. Und viele seiner Freunde haben das getan. Und er tut das nicht. Ja, sondern wandelt sich und verteidigt die Demokratie und macht das auch weiter, als Hitler an die Regierung kommt und so, ne, mit Problemen erstmal und so weiter, aber auf lange Sicht bleibt er da konsequent. Das hat erstmal ja absolut meinen Respekt und den von vielen Leuten auch. Nur, dass er selbst natürlich nie eingestehen konnte, hey Leute, ich habe mich geirrt, ich muss jetzt meine Meinung ändern, sondern er hat dann immer so mit gewundensten Argumenten erzählt, ja, zu seiner Zeit war das doch richtig und notwendig und jetzt sind die Zeiten und Umstände andere und ich habe vielleicht meine Meinung geändert, aber nicht meinen Sinn und so. Also es ist ganz komplex, wie er da argumentiert, also wie wirklich der gewiefteste Strafverteidiger, der irgendwen raushauen will. Und so, das ist interessant, aber er bleibt doch irgendwie jemand, du hast nach der Biografie gefragt, also wie man überhaupt hinkommt. Also wenn du nicht irgendwie interessiert bist, also einfach, wenn das wirklich so wäre, da kommt jetzt ein 150. Geburtstag, Herr Lahme, haben Sie nicht Lust, was zu schreiben, der und der Autor? Und ich dann sage, ja gut, interessiert mich eigentlich nicht, der Typ ist doof kurz. Und so, aber müssen wir jetzt mal machen, weil es ja ein Jubiläum oder so, das funktioniert nicht, würde ich nie machen. Also wenn mich das nicht interessiert, worüber ich da schreibe, dann
geht hat man da auch nicht. So einen Plot, also hast du dir so einen Plot zusammengelegt und gesagt, okay, die Quellen habe ich und das soll eigentlich als Geschichte, als wahre Geschichte natürlich, eine Biografie rauskommen oder lässt man sich von den Quellen in Anführungszeichen treiben und schreibt so, ich will jetzt nicht sagen Creative Writing, mal gucken, was kommt. Also hat man da so eine klare Konstruktion, wo man hin will? Oder hast du gesagt, ich schau mal, was die Quellen bieten und mach daraus was? Also bist du da vorgegangen?
Ja, es ist in der Tat wirklich eine Mischung mit doch einem gewissen harten Anteil, dass man ein Konzept braucht. Denn wenn man das macht, was du andeutest, man sich von den Quellen ein bisschen treiben lässt, das ist so vielfältig bei Thomas Mann. Und es gibt so viele interessante, tolle Zitate, die man dann haben könnte. Ja, ich meine, es gibt auch einige Thomas Mann Bücher, auch andere Biografien, die jetzt schon ein paar Jahre alt sind, die sind zum Teil 2000 Seiten dick und so. Und ich glaube, das ist genau, das würde ich nicht lesen wollen. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob auch das der Sache gut tut.
Worden wäre, dann ja.
Das ist ja nett, aber...
you're welcome.
Das ist ja nett, dass du es sagst, aber natürlich, ich höre auch die Uni. Und nein, wirklich nicht. Also das wollen wir alle nicht. 600 Seiten ist schon genug, da sind auch 100 und mehr Bilder drin und so weiter. Also deswegen ist es nicht 600 Textseiten dick. Und das reicht dann auch für ein Leben. Man muss sich da einfach auch fokussieren. Und dann kann man einfach gewisse Dinge nicht in aller epischen Breite erzählen. Dann musst du dich halt, und das ist genau die Kunst, dass du dann irgendwann sagst, okay, ja, also dann diese Geschichte erzähle ich jetzt knapp und diese erzähle ich ausführlicher, weil sie irgendwie für mich ein Schwerpunkt ist. Ja, den kann man dann wählen und dann lässt du dich natürlich schon von den Quellen ein bisschen zu diesem und jenem animieren. Also dann ist man sozusagen schon wieder in dem Kreativbereich drin. Aber wenn du so ein bisschen den Rahmen dann versuchst einzuhalten, das hilft dann schon.
Lieber Timmann, wenn ich mich an der Stelle entschuldigen darf, weil es hat zwischendurch schon geklingelt, die Oma ist schon da. Ich habe mit meiner Frau ein Date heute in Neu-Isenburg auf dem Weinfest, wir haben die Babysitterin. Aber
wir haben auch alles getroffen.
Also wir würden uns
der Jahre mal nicht selber lesen, ja.
So nämlich. Ohne Umschlag. Aber der Joachim, wir würden uns sehr freuen, wenn wir dich vielleicht auf der Frankfurter Buchmesse auf einen Kaffee einladen dürften. Wenn du mal eine Viertelstunde Zeit hättest, du wirst wahrscheinlich auch auf der Buchmesse sein, wir werden da sein. wenn du Lust hast, für eine Stunde Kaffee, für mich ein Bier und dann können wir ein kurzes Hallo.
Sehr gerne. Ich komme vorbei. Ich bin auf jeden Fall auf der Buchmesse und freue mich, euch zu treffen.
Da besprechen wir den Rest. Und ihr Lieben, auch wenn ich Thomas Mann vielleicht vorher nicht, ging mir genauso so intensiv gelesen habt, auch wenn Biografien nicht euer Ding sind. Aber das ist eine wirklich sehr spannende Biografie, die, ich finde, einem selbst auch was bringt. Insofern auf jeden Fall, bevor ihr die Buddenboxen in Zauberberg lest und alles andere nachholt, erstmal diese Biografie, weil dann lesen sich diese Bücher auch wiederum in dem neuen Kontext ganz anders. Vielen Dank für deinen Besuch, lieber Tillmann. Und auf die nächsten Bücher und dann vielleicht auf einen Guck auf der Buchmesse.
Wir sehen uns auf der Buchmesse.
Wunderbar, vielen Dank euch beiden.
Hat Spaß danke. Gemacht. Tillmann, vielen, vielen Dank. Schönes Wochenende. Danke dir.
Dank euch.
Dankeschön. Tschüss. Bye-bye.
Schmetterlinge im Kopf. Der Kulturpodcast. Mit Steffen und Jo. Und Gästen.
Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo@letschert.net. Und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.